What are you going to do to keep your music alive?
I'm not giving up.
What if they don't have a music program in your new school?
That's not going to stop me from doing what I love.
You got some super duper special people sitting in this room right now.
Chorus is like air. Like, you can't live without air.
I think the most important lesson is be yourself and don't, like, and have a little confidence in yourself.
Like, if you're different in any way, it's good. And don't be scared to face it. Like, you should be proud that you're different. Because being the same can be boring sometimes. It really is.
Don't be a follower, be a leader. And that's the number one thing I've learned in chorus, is to be a leader and be myself, and don't try to be like anyone else, because I don't have to. God made me the way he wanted me to be, and that's the way I am. And there's no point, question, and buts, why, who, what, when, where about it.
People used to tell me I can't sing, you know, but now I'm in chorus and I proved them wrong.
You sure did, kid. That's all. Who would tell you you couldn't sing?
My brother.
Oh, ew. Tommy's a jerk.
Oh, that's funny.
Is he an older brother?
Yeah.
Oh, wait, can he kick my butt?
No, he's only 16.
Okay, then tell him he's a jerk.
You can't let silly things get in your way, and you have to be strong and not let anyone interfere with you.
Don't ever let people bring you down. Well, it's okay to show your emotions because, well, it brings out all of you. And if you just keep it inside, you can't bring it out. And then you would be grumpy or mad the whole day. So you wouldn't want that.
Because we were talking about, like, you should be yourself, and you shouldn't, like, really judge a person about how popular they are, because they may not be the nicest person. And maybe the person that you don't know, maybe the loner, is really a cool person that you should get to know.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even, like, human.
Keep making me proud. And just don't forget. Don't forget these times. Deal?
Deal.
Promise?
Promise.
All right. All right, ready? Here we go.
Wait, what?
Nummer 373, gelost. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 373. Kompott, den ich am heutigen besonders sonnigen und gar nicht so unangenehm temperierten Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich heute, 3. Mai, Tag 123, 1, 2, 3, 2013 aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:58.
Jawohl, ja. Und angenehm temperiert. Sonnenaufgang schon morgens beim Rausgehen. Fand ich gar nicht so schlecht. Das Intro nebenbei darf euch irgendwie nur bekannt vorkommen. Das gab es nämlich in der Form schon mal, in knapp abgewandelter Form schon zweimal bisher. Aber ja, PS22, die Jahresbotschaften. Was ihr hier aber auf die Ohren bekommt, ist nicht so sehr mein Lieblingsschulchor. Ja, den gibt's auch, aber vielmehr gibt's wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia mit neuem von der Drossel. Tip, tip. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich allergiebegründet diverse Nieser versteckt haben, neben der Regierung und der Wirtschaft. 7 Grad sunniger. Nichts voraus hier. Quite coole Greetings. Die 7 Grad windchillen wie 8, Komfortleveln wie 5. Weil da sitzt sich jetzt nämlich wirklich nicht einig, weil der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 15 oder hier 11 km/h aus dem East. Nein, das ist keine Erkältung, das ist bloß irgendwas Allergisches. wild geraten, würde ich mal tippen, dass hier die ganzen Blühpflanzen schuld sind. Aber ja. So. Und dann hätte ich da mal die dümmste Regierung aller Zeiten. Die da erstmal mit Armutseinweise anfängt, weil in der Debatte um Armutseinwanderung verlangte die EU-Kommission von Deutschland und anderen Staaten Belege für dieses Phänomen. Bisher habe noch kein Mitgliedstaat Fakten dazu vorgelegt, erklärte Arbeitskommissar Andor in Brüssel. Auch viele Kommunen in Deutschland klagen derzeit über einen verstärkten Zustrom von Bürgern aus Rumänien und Bulgarien. Mit dem Ziel, Zuwanderung in die Sozialsysteme zu verhindern, hatte Bimbis Innenterrorist Brüllrich vor diesem Hintergrund Vorschläge aus Brüssel erbeten. Das entsprechende Schreiben hatte er gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Österreich, den Niederlanden und Großbritannien verfasst. Sagt also die EU-Kommission überhaupt, dass da so schlimm viel Einwanderung wäre. Die sehen mir aber nicht. Könnt ihr die belegen? Daraufhin wird Brüllrich dann jetzt erstmal das Blubber anfangen und am Ende mit Schaum vorm Mund da sitzen. Habst du den dummen Verdacht, das Geblü ist hier mehr geworden? Auf den ehemals ausgeschnittenen Teilen. Und ja, die sind explizit beblühpflanzt worden. Also so explizit, wie die Sachen hier blühen. Da hat da jemand explizit was reingekippt. Oh. Ja, die EU-Kommission sagt, ja, beleg doch mal. Nur behaupten reicht uns nicht. So, dann gibt es den Dilon, weil die Diäten der Bimbistagsabgeordneten könnten sich zukünftig nach der Lohnentwicklung richten, berichtet eine Zeitung aus Düsseldorf. Für ein solches Modell gäbe es von allen Seiten große Sympathien. Die Rechtsstellungskommission des Ältestenrates wolle nun eine Gesamtlösung erarbeiten. Diese solle auch eine Neuregelung der Altersbezüge einschließen. Laut Zeitungsbericht soll die Anpassung zu Beginn der nächsten Wahlperiode erfolgen. Da gibt es ja so Geschichten wie Frau Köhler-Schröder, die Gerüchten zufolge ihre Arbeit nach der Wahl nicht mehr fortsetzen möchte. Und dafür, dass sie ja jetzt ein paar Jahre im Bundestag ihren Arsch platt gesessen hat und ein paar Jahre weniger ihren Arsch als Ministerin platt gesessen hat, mit der knappen Summe von gerade mal nur 46.000 Euro jedes Jahr vergütet werden wird. Oder wie es irgendwer im Netz mal so schön fragte, ist das gerecht gegenüber denen, die arbeiten? Das hatte sie nämlich auch mal irgendwann verkündet. Also ich meine, an die Lohnentwicklung ankoppeln, okay. Dann erwarte ich aber auch, dass ihr in so Zeiten wie jetzt, wo wir eine praktische negative Lohnentwicklung haben, auch eine praktische negative Diätenentwicklung passiert. Na, weil es kann doch nicht sein, dass ihr euch dann irgendwie an die Top-Löhne ranhakt und dann trotzdem weiter noch Geld in den Arsch geblasen bekommt. Ich will, dass es euch auch wehtut. Wenn das gesamte Volk nicht mehr Geld hat, dann haben die Bimbistagsabgeordneten das bitteschön auch zu spüren zu bekommen. So, dann gab es die Beschäftigung, weil stellt sich raus, dass die stellvertretende CSU-Generalsekretäre Dorothee bis hin zu Urheberrechtsverletzungen im allerschlimmsten Ausmaß Bär unter Druck gerät, weil nach einem Magazinbericht hat sie ihre Lebensgefährtin bis zu ihrer Hochzeit 2006 in ihrem Bundestagsabgeordnetenbüro beschäftigt. Dass die CSU-Landtagsabgeordneten ihre Familienangehörigen beschäftigen und sogar bis heute immer noch beschäftigen, das ist ja bekannt gewesen. Das ist ja, sofern denn die Verträge zum Zeitpunkt 2000, als das alles illegal wurde, schon bestanden, auch als Sonderfallregelung erlaubt gewesen. Dass eine Bundestagsabgeordnete ihren zu dem Zeitpunkt noch nicht Lebensgefährten, mit dem sie aber mutmaßlich schon irgendwas gehabt haben wird, weil sonst hätte sie den kurz danach ja nicht geheiratet, als Angestellten hat, nun ja. Also sagen wir mal so, moralisch riecht das eigenartig. Aber Frau bis hin zu Urheberrechtsverletzungen in allerschlimmstem Ausmaß Bär hat es ja mit Moral sowieso noch nie gehabt. Na, die bis hin zu Urheberrechtsverletzungen Aussage kam übrigens von Frau bis hin zu Urheberrechtsverletzungen vor der letzten Wahl, als es darum ging, das Zensursula-Gesetz zu begründen, wo sie dann rumgeblubbert hatte in einer Pressemeldung, dass in diesem Internet so böse Dinge wie Vergewaltigungen zu sehen seien. Und das ginge sogar bis hin zu Urheberrechtsverletzungen in allerschlimmstem Ausmaß. Na, womit dann einigermaßen klar war, aus welcher Ecke denn eigentlich die Zensursolle-Absichten kamen. Und diese Pressemeldung hat sie auch nicht zurückgezogen. Sie hat dann nur mal hinterher irgendwann gesagt, so huch, das war vielleicht doch nicht die beste aller Wahlmöglichkeiten, sich zu äußern. Ja, ach. Ferner habe sie über mehrere Jahre die Lebensgefährtin ihres Vaters beschäftigt. Ob die Gehälteraffäre und Mitarbeiter von CSU-Abgeordneten im Bayerischen Landtag damit auch Bär und den Bundestag erfasst, ist allerdings nicht klar, denn nicht-eheliche Lebensgemeinschaften fallen nach Angaben des Bundestages nicht unter das Abgeordnetengesetz. Komisch, bei Hartz-IV-Empfängern gibt's die Schnüffler, die schnüffeln kommen, ob irgendwie zwei Personen in einem Haushalt ihre Zahnbürsten auch getrennt voneinander aufbewahren. Bei Bundestagsabgeordneten, die eine deutlich größere Summe Geld in Körperöffnungen geblasen bekommen, da ist das in Ordnung. Ja, die Frau lässt sich halt von ihrem Mitarbeiter ficken. Das ist aber in Ordnung. Ja, später wird sie den heiraten. Dann ist das nicht mehr in Ordnung, wenn sie ihn dann anstellt. Aber vorher ist das ja völlig in Ordnung. Wir sehen ja nichts. Na, wer nichts zu verbergen hat, Frau, bis hin zu Urheberrechtsverletzungen. Also, ja. Na, also ganz davon abgesehen, dass die ja jetzt irgendwie als netzpolitisches Vorhängeschild immer vorgeführt wird, wo ich irgendwie immer das Problem habe, bin ich der Einzige, der sich an diese Pressemeldung noch erinnert? Weil die Pressemeldung gab es, glaube ich, als ich das letzte Mal geguckt hatte, zumindest noch. Na, die war auch gar nicht so schwer zu finden. Aber, ja. Dann am Montag habe ich mir den Dopprich reingeklebt. Weil Bundesinnenterrorist Hans-Peter Bröhrig hatte die Festlegung der SPD auf Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft scharf kritisiert. Er glaube, dass es integrationshemmend wäre, wenn mehr Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit rumlaufen würden. Ja, zum Beispiel Herr Ratzinger könnte mal bei Gelegenheit gezwungen werden, sich zu entscheiden, ob er eine vatikanische oder eine deutsche Staatsangehörigkeit haben will. Beides geht ja nicht. Oh, ich vergaß. Das lässt sich natürlich nicht vergleichen. Na, also, Herr Bröhrig, Schnauze halten. Na, mal davon abgesehen, es gibt ja Menschen, die mit zwei Staatsangehörigkeiten rumlaufen, nämlich Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit, die noch nicht, 23 Jahre alt sind. Die haben die türkische Staatsangehörigkeit mit Geburt erworben und wenn ihre Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit schon irgendwie erworben haben, dann haben sie auch die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Müssen sich dann allerdings bis zum Alter von, ich glaube 23 war es, entscheiden, welche Staatsangehörigkeit sie denn als einzige behalten wollen. Und wenn sie sich dann nicht Jahre vorher entschieden haben, dann dauert das Verfahren zur Abgabe der türkischen Staatsangehörigkeit zu lange und damit werden sie dann die deutsche Staatsangehörigkeit los. Zwangsweise. Weil der deutsche Staat es ja nicht haben kann, dass Menschen sich zu mehreren Ländern zugehörig fühlen könnten. Wenn jemand in diesem Land aufgewachsen ist, dann müsse er beurteilen, ob er Deutscher sein will oder eben nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, mit so einer Pfeife wie dem Bröhrig eine Nationalität zu teilen oder nicht, also sagen wir mal so, er macht es mir nicht einfach, mich dafür zu entscheiden. Nun stehe ich vor der Wahl nicht, von daher kann mir das persönlich eigentlich scheißegal sein, aber, in der CDU hat es in der strittigen Frage zuletzt etwas Bewegung gegeben. So sprach sich Parteivize Armin die Lusche für eine Anpassung des deutschen Staatsbürgerrechts an die internationale Praxis aus. Na, Deutschland folgt ja auch immer noch der putzigen Idee von ans Blut gekoppelter Staatsbürgerschaft. So frei nach dem Motto, wer halt, wie war das? Vor 4000 Jahren gab es die letzte große Völkerwanderung hier auf dem Gebiet. So, wer zu der Zeit also hierher gekommen ist, wessen Vorfahren, der ist ein braver Blutsdeutscher. Der muss nichts beweisen. Ja, also, da gibt es andere Staaten, die haben da deutlich weniger Hürden. So, frei nach dem Motto, wenn man auf US-Boden geboren wird, dann kriegt man eine US-Staatsbürgerschaft. Punkt. So, da muss man nicht mal was für tun. Und ob die Eltern da legal oder illegal sind, ist scheißegal. Und selbst wenn man in einem Flugzeug ist, was US-Dingsi gehört, da kriegt man die halt. Zack, bumm, muss man nicht mal was für tun. Das ist eine deutlich einfachere Methode, aber na, so was einfach sein wollen wir ja nicht. Nee, da kann ja jeder kommen. So, dann gibt es Banklöcher bei Teufel gefunden, wo wir gerade bei großen Skandalen sind. Wie die Großbanken den Fiskus beschubsen. Es geht um Aktienleerverkäufe, bei denen das Finanzamt mehrere Erstattungsbescheide für Kapitalertragssteuer ausstellt. Die Banken haben sich das zunutze gemacht, um sich die Steuer teilweise mehr als 5-mal erstatten zu lassen. Es soll sogar schon eine Bank deshalb vor Gericht stehen, und zwar die Hypovereinsbank. Das ist die Bank, aus der die Hypo Real Estate, die große böse Bad Bank, die man mit 150 Milliarden, Anführungszeichen, retten, Anführungszeichen, musste. Ja, besonders rührend an der Geschichte finde ich ja die Komplizenschaft. Der ganze Finanzminister eingeführt hat dieses Schlupfloch Rot-Grün 2002. Und der Bankenverband hat das Finanzamt nach ein paar Monaten darüber informiert. Das Finanzministerium hat dann nichts getan. Als Eichel weg war, hat auch Peer Steinbrück nichts getan. Und Schäuble war auch seit 3 Jahren im Amt, als er das Loch endlich zumachte. Das Traurige dabei ist, wie einen das jeder Illusion beraubt, das Leistungsschutzrecht sei eine Ausnahme. Oder die Unternehmensgeschichte der FDP. Das ist nicht so, dass die Herren Politiker halt von Computern und Internet keine Ahnung haben und sich daher beschubsen ließen. Oder von Hotels. Die Steuergesetzgebung ist ja nun ein absolutes Kernthema. Da kann sich niemand rausreden. Die sind einfach auf allen Gebieten vollständig inkompetent. Es gibt nichts, was sie auch nur ansatzweise können. Oder, was ich ja fast noch die schönere Möglichkeit finde, es handelt sich um Absicht. SPD und CDU kollaborieren darin, den Banken Steuerschlupflöcher zu beschaffen und tun jetzt entrüstet. Sagen wir mal so, ist eine Verschwörungstheorie, aber sie ist nicht abwegig genug, dass ich mich hinstellen könnte und sagen könnte, na, das kann aber nicht sein. Also ich meine, ich könnte mich hinstellen und sagen, na, das kann aber nicht sein, aber da würde ich mich selber vor mir unglaubwürdig machen. So, dann gibt's die Missmission, weil Bundesjustizministerin Dr. Schnarrenberg hat Forderungen nach einer neuen Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsskandale eine Absage erteilt. Die FDP-Politikerin sagte dem evangelischen Pressedienst, der runde Tisch gegen sexuellen Kindesmissbrauch habe sich bereits intensiv mit der Aufarbeitung befasst und gute Ergebnisse im Interesse der Opfer erzielt. Was denn für gute Ergebnisse? Das muss ich glatt verpasst haben, dass irgendwo noch gute Ergebnisse passiert wären, weil also alles, was ich mitgekriegt habe, ist, dass sie erst eine große Welle veranstaltet haben, so frei nach dem Motto, wir müssen da was tun. Und als es dann daran ging, etwas zu tun, akute Anfälle von, ach, nö, nö, ach, nö. Also, wo sind denn die guten Ergebnisse? Also, mir will da jetzt so spontan keins einfallen. Der Beauftragte der Bimbis-Regierung gegen Missbrauch, Röhrig, hatte die Regierung aufgerufen, ein neues unabhängiges Gremium einzuberufen. Nach seinen Vorstellungen soll es dazu dienen, Betroffene anzuhören und das Thema umfassender wissenschaftlich zu bearbeiten. Ja, ich meine, gut, jetzt haben wir demnächst Wahlen und danach gibt es dann ja eine mutmaßlich andere Regierung. Da wird es jetzt ohnehin nur begrenzt Sinn machen, vorher noch irgendwie groß was vom Zaun zu bröseln. Dann gibt es auch den Rechtsauftrag SLS, weil Leute aus der Schnarrenberger hat sich für die Einsetzung eines BIMBES-Beauftragten gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Die FDP-Politikerin sagte einer Zeitung, dazu sollte der Posten eines Staatsministers im Bundeskanzleramt geschaffen werden. Sie betonte, eine Bündelung aller Programme gegen Rechtsextremismus sei sinnvoll, um in der Prävention besser aufgestellt zu sein, ansonsten drohe man sich in vielen einzelnen Ansätzen zu verzetteln. So kurz vor einer Wahl halte ich das auch für Aktionismus, aber ja, so ganz grundsätzlich sich mal Gedanken darüber zu machen, wie es denn eigentlich sein kann, dass in Deutschland Nazis jahrelang Morden durch die Landschaft ziehen, dass Nazis im Bundesinnenministerium ständig was von Ausländern rausbrüllen können, dass in bestimmten Parteien Herr Nazazin ein Buch rauswirft mit man muss das doch mal sagen können. Ja, also, dass die ganze Geschichte irgendwie danach aussieht, als gäbe es da immer noch eine größere Menge nicht aufgearbeiteter Vergangenheit. Das kann einem schon auffallen, ja. Und die nicht aufgearbeitete Vergangenheit ist dummerweise siehe NSU, nicht so vergangen, dass man sagen könnte, naja, die sind jetzt alt. Ja, die ganzen KZ-Aufseher sind alt. Logischerweise, also die, die nicht schon tot sind, sind alt. Die, die tot sind, sind tot. den kann man sowieso nichts mehr. Ja, man könnte sie jetzt noch wieder ausbuddeln und sich irgendwie an ihren Leichen vergehen, aber das wäre Leichenschändung und auch nicht gut. Also, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Na, aber das hier, ne, so kurz vor der Wahl, da irgendwie noch irgendwie einen neuen Staatsminister im Bundeskanzleramt, wozu? Hat sie noch irgendwie einen Verwandten, dem sie noch ein Pöstchen zuschieben will? Ich meine, Niebel ist da ja aktiv dran, allen möglichen FDP-Pfeifen irgendwelche Pöstchen zuzuschieben. Von daher, ja. So, dann gibt's Vetter-Su, weil die Affäre um die Vetternwirtschaft in der CSU weitet sich nämlich aus. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks haben mindestens 6 CSU-Mitglieder der bayerischen Regierung engen Familienangehörige auf Staatskosten beschäftigt. Dem Sender zufolge soll dann auch Justizministerin Merknix, Landeswirtschaftsminister Brunner und Kulturstaatssekretär Siebler Familienmitglieder angestellt haben. Zuvor waren bereits Kultusminister Spänle, Finanzstaatssekretär Pschierer und Innenstaatssekret Eck in die Gehaltsaffäre genannt worden. Ja, Leute, das überrascht doch jetzt ungefähr niemanden. Da gab es halt die Ausnahmeregelung, alles, was 2000 beim Verbot schon an Verträgen abgeschlossen war, das galt weiterhin als legal. Das ist moralisch scheiße, aber legal. Legale moralische Scheiße ist trotzdem legal. Also, wozu jetzt eigentlich die Aufregung? Das riecht mir irgendwie, wie da versucht jemand aus der Nicht-CSU denen mal an den Karren zu pinkeln. Ist ja ein berechtigtes Ansinnen, aber an der Stelle juristisch dünn. Der ebenfalls betroffene frühere Landtagsfraktionschef Schmid hat inzwischen einen vollständigen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Er hatte seiner Frau monatlich 5.500 Euro als Bürokraft bezahlt. Wo man dann eher mal die Frage in den Raum stellen kann, ob denn 5.500 Euro für die Tätigkeit als Bürokraft angemessen sind. Oder ob es sich da nicht vielmehr um Vorteilsnahme handelt. Na, dass er eben Steuerzahlergeld aus dem Fenster getreten hat, was er einer anderen Person, die denselben Job ausgeübt hätte, nicht verabreicht hätte. Na, also weil für eine Sekretärin 5.500 Euro jeden Monat, die muss schon echt gut sein. Weil für eine Sekretärin an sich, das ist zwar ein Ausbildungsberuf, aber also wäre mir neu, das waren da in DM 10.000 jeden Monat verdienen kann. Also insofern, da könnte man mal nachgucken. Denn die Beträge eigentlich angemessen sind, die da bezahlt wurden. Vor allen Dingen könnte man da dann auch mal gucken, ob man da nicht irgendwie einen Straftatbestand draus geschnitzt kriegt. Allein die Tatsache, dass die Politiker da ihre Familienangehörigen versorgt haben, ja, das ist, ne, also sofern denn nicht irgendwo auf dem Tisch rumliegt, ja, da sind Verträge nach 2000, nach dem Verbot, erst abgeschlossen worden. Wird sich das schwer argumentieren lassen, juristisch. Ja, da gibt es dann nur wieder die moralische Ecke und die moralische Ecke ist dünn. Okay. So, kommen wir in der Wirtschaftsecke an. In der Wirtschaftsecke gibt es erstmal die Sparschiebung, weil Spanien braucht angesichts der Rezession 2 Jahre mehr Zeit zur Sanierung seines Staatshaushaltes. Wie die Regierung in Madrid mitteilte, soll die Obergrenze für die Neuverschuldung von 3% des Bruttoinlandsprodukts erst im Jahr 2016 wieder erreicht werden. Keine Angst, bis dahin werdet ihr noch weiter gezwungen, eure Wirtschaft so tot zu machen, dass auch da nichts geht. Weil bei einem Bruttoinlandsprodukt von 0 auch schon 1 Cent Schulden mehr als 0 ist. Wirtschaftsminister De Guindos sagte, das Vorhaben sei mit der EU-Kommission und den Euro-Staaten abgestimmt. Hintergrund ist der anhaltende Wirtschaftsabschwung. Der anhaltende Wirtschaftsabschwung, der übrigens verursacht wird durch, ihr dürft aber auf gar keinen Fall mehr Geld ausgeben. Ich hasse diese Allergie. Die Regierung erwartet für dieses Jahr einen Rückgang. Dreck, verdammt. Einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,3% anstatt wie geplant um 0,5%. Weil, wenn man sich erstmal tot spart, dann geht das ja noch eine ganze Weile weiter. Ja, nun gut, das überrascht ungefähr nur Leute, die ernsthaft glauben, dass man mit Totsparen Wirtschaftswachstum erreichen kann. Was, also, sagen wir mal so, Wissenschaftler, die das glauben würden, da gibt's irgendwie da die Dingsi und Rogoff, Reinhard Rogoff, die zwei pfeifen vielleicht. Und ansonsten hält sich die Anzahl der Leute, die das ernsthaft glauben, doch arg in Grenzen. Ich kann mir auch nicht lebhaft vorstellen, dass Frau Merkel das ernsthaft glaubt. Weil dann würde das heißen, dass Frau Merkel strunzdoof ist. Und sie ist zwar machtgeil, aber strunzdoof würde ich eher nicht zu ihren Attributen zählen. So, da gibt's die Libor-Weitung, weil der Libor-Skandal, schreibt Teufel, war wohl nur die Spitze des Eisbergs. It was bad enough, but now Libor may have a twin brother. Word has leaked out that the London-based firm ICAP, the world's largest broker of interest rate swaps, is being investigated by American authorities for behavior that sounds eerily reminiscent of the Libor mess. Und zwar gab es da einen Istafix Benchmark, der wohl auch manipuliert worden sein soll. Nein, ach, so ein Zufall. Wenn man dann schon mal Benchmarks manipulieren kann, dass da nur ein Benchmark manipuliert wurde, das hätte ja auch irgendwie so ungefähr gar keinen Sinn ergeben. Von daher, ja. Ist ja auch naheliegend, wenn das bei Libor so toll klappt. Warum sollte das denn nicht auch woanders anwenden, schreibt Teufel. So, dann gibt's Kassschaden, weil Krankenhausrechnungen sind offenbar häufig fehlerhaft. Haben die gesetzlichen Krankenkassen bei einer Überprüfung festgestellt, wie deren Spitzenverband mitteilte, wurde in dem ersten Halbjahr 2012 11% aller Klinikabrechnungen überprüft. Dabei habe sich jedes zweite Dokument als fehlerhaft erwiesen. Durch die falschen Abrechnungen sei den Kassen im vergangenen Jahr ein Schaden von rund 2 Milliarden Euro entstanden. Ein Teil der Summe konnte von den Kassen zurückgeholt werden. Die eigentlich spannende Frage ist, was ist denn da falsch? Vor allen Dingen Krankenhausabrechnungen, ja, die funktionieren nach Disease-Related Groups, Neusprech DRG. So frei nach dem Motto, du hast halt die Krankheit, was weiß ich, Blinddarmentzündung. So, eine Blinddarmentzündung laut irgendwie einem Katalog, der eben gerade nicht von den Krankenkassen geschrieben wird, von den Krankenhäusern geschrieben wird, ist eine Blinddarmentzündung eine Behandlung, deren dessen Mindestverbleib ist, keine Ahnung, 3 Tage. So, dessen Maximalverbleib ist, keine Ahnung, 5 Tage, Durchschnitt 4. Ich weiß es nicht. Ich denke mir da jetzt gerade mal ein paar Zahlen aus. So, und das heißt dann aber auf der anderen Seite, da gibt es für eine Blinddarmentzündung den Fixbetrag von, keine Ahnung, ein paar 100 Euro. Bei Katarakt-OP weiß ich's. Aber auch nur, weil mir die Zahl mal irgendwann über den Weg gehuscht ist. Und so, dann gibt's also, ne, für egal was du als Patient an Zeit im Krankenhaus verbringst, kriegt das Krankenhaus eben den Fixbetrag an Geld. Es sei denn, das Krankenhaus kann begründen, dass da noch irgendwie 2 Dritt- und 4. Erkrankungen mit rumliegen, die die ganze Sache verkomplizieren. Na, deswegen suchen Krankenhäuser, wenn sie einen dann erstmal haben, unter Umständen ganz dringend nach irgendwelchen weiteren Erkrankungen. Warum haben die mich wohl bei der Woche Trombi noch zum Lungenröntgen geschickt? Naja, weil sie die Hoffnung hatten, dass aus dem Gehuste sich vielleicht noch irgendwie eine Zweiterkrankung rausholen ließe. Also die haben auch wirklich sauber nach DRG gearbeitet. Das sah man dann auch. Und als dann klar war, eine Trombi ist es nicht, da sind sie mich ja auch so schnell wie irgend möglich losgeworden. Weil hat ja nichts Schlimmes, hat ja bloß eine Entzündung. Ist dummerweise nicht so viel wert, wie hat was richtig doll Schlimmes. Na, und also da ist jetzt, wäre jetzt so die Frage, inwiefern ist denn da jetzt nun was an den Abrechnungen falsch? Also so aus der Meldung hier rauslesen ist schwer. Irgendwas ist falsch gewesen. Ja, das müsste man mal aus der Nähe sehen. Was ist denn da falsch? Weil an sich DRG ja sowieso dafür sorgt, dass da eben die Krankenhäuser werden dazu gezwungen, kreativ abzurechnen. Weil ich glaube, die kriegen dann nur was auf den Griffel, wenn die Leute zu früh entlassen werden. Die berühmte blutige Entlassung. Haben aber auf der anderen Seite von der Wirtschaftlichkeit her ein Interesse dran. Sie kriegen den Fixbetrag ja unabhängig davon, wie lange der Patient bleibt. Den Patienten also nur so kurz wie irgend medizinisch möglich zu behalten und dann eben bei erstbester Gelegenheit loszuwerden, weil den Fixbetrag bekommen sie. Und ob jetzt nun der Blinddarm einen Tag im Krankenhaus bleibt oder 5 Tage im Krankenhaus bleibt, das ist da nicht wichtig für. So, dann gab es Schleckheuer. Hatte Trollfe geschrieben, dass nämlich nur die Hälfte der Schlecker-Mitarbeiter einen neuen Job hat, weil Schlecker hatte nach Tarif bezahlt. Und das ist in Deutschland inzwischen so rar, dass die einen neuen Job, nur einen neuen Job finden, die massive Gehaltskürzungen in Kauf zu nehmen gewillt sind. Plus, das Arbeitsamt darf im ersten Jahr nach Pleiteentlassung die Leute noch nicht zwingen, zu jeder Bezahlung einen Job anzunehmen. Na, also keine Angst, wenn das erste Jahr rum ist, dann werden die Leute gezwungen, zu unter ihrem vorherigen Lohn zu arbeiten. Und zwar dieselbe Beschäftigung in dreimal so langer Zeit. Ja. Da danken wir doch alle mal dem Gerhard für. Da gibt es die Höhenzeige, weil in Sachen Hoeneß gab es eine Anzeige wegen des Bekanntwerdens seiner Steueraffäre gegen Beamte der Münchner Staatsanwaltschaft. Weil eine Selbstanzeige öffentlich wurde, sehe Hoeneß das Steuergeheimnis verletzt, wie aus einer Mitteilung seiner Anwälte, von Anwälten hervorging. Staatsanwaltschaft München 2 konnte den Angang der Anzeige zunächst nicht bestätigen. Ermittelt gegen Hoeneß, bla 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 bla. Also da ist dann im Kern das passiert, da hat jemand eine Anzeige gestellt und da kommen wir gleich noch zu, da hat jemand eine Anzeige gestellt, weil woher weiß eigentlich die Öffentlichkeit irgendetwas über die Steuerangelegenheiten von scheißegal wem? Weil da stellte sich dann nämlich raus, das war die Nicht-Höhenanzeige in der Steueraffäre um Uli Hoeneß, hat eine Münchner Rechtsanwaltskanzlei mit einer Strafanzeige gegen unbekannte Beamte der Staatsanwaltschaft für Wirbel gesorgt. Die Kanzlei begründete ihr Vorgehen damit, dass die Selbstanzeige des Bayern-Präsidenten öffentlich geworden war und damit das Steuergeheimnis verletzt worden sei. Zunächst hatten die Anwälte den Eindruck erweckt, sogar im Auftrag von Hoeneß zu handeln. Dieses Missverständnis korrigierten sie später. Na, also die Qualitätsjournalisten von nicht genannter Presseagentur haben erst behauptet, seine Anwälte, nein, Anwälte. Die mögen zwar den Anschein erweckt haben, für ihn zu arbeiten, aber ich vermute mal, der hat auch keiner angerufen und gefragt, so sagen Sie mal, arbeitet Sie eigentlich im Auftrag? Nö, wir haben uns das jetzt einfach mal selber genommen, dieses Mandat, und wir machen hier einfach mal eine Anzeige. Na, also ich meine, so völlig unberechtigt ist die Frage nicht, wie denn eigentlich die Presse davon erfahren kann, dass irgendwie gegen den Herrn H. irgendeine Steuergeschichte vorliegen soll. So, Inflationsrate in Deutschland ist dann übrigens im April nochmal weiter gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ging die Teuerungsrate von 1,4% im März, was schon zu wenig war, auf 1,2% im April zurück. Das ist der niedrigste Stand seit September 2010. So unheimlich viel Platz nach unten ist da nicht. Ne? Zielinflationsrate EZB ist übrigens 2,0 für die gesamte Eurozone. Da bleibt Deutschland jetzt deutlich drunter. Wie man übrigens Inflation erreichen könnte, wäre zum Beispiel, indem man schwungvolle Lohn- und Gehaltssteigerungen vom Zaun tritt. Das passiert aber nicht. Und nachdem es keine Lohn- und Gehaltssteigerungen gibt, steigen dann logischerweise auch die Preise nicht so gigantisch, weil es da keine verdammt gute Begründung für gibt. Und ohne steigende Preise keine steigende Inflationsrate. Ja. So, dann gibt's Arbeitslügen. Das schlechte Wetter im April hätte nämlich den Frühjahrsaufschwung auf dem Arbeitsmarkt abgeschwächt. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sank im April auf 3.020.000. Das sind 78.000 weniger als im März, aber 57.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2% auf 7,1% zurück, bla 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 bla. Oder anders ausgedrückt, der Aufschwung XXXXXS ist ausgeblieben wegen, das Wetter war schuld. Ja, nee, klar, das Wetter war schuld. Noch eine dümmere Begründung habt ihr gerade nicht zur Hand. Das Wetter ist an allem schuld, ja? Das Wetter ist auch daran schuld, dass die Löhne und Gelder nicht steigen. Sicher doch. Klar, ich hätte da noch günstig, wie viele Brücken waren es? Ich glaube, 4 Brücken. Im günstigen Angebot. Müsst ihr euch allerdings selber abholen. Und die sind an verschiedenen Wochenenden, stehen die zur Verfügung. Noch nicht mal Wochenenden. Rausholen sie die, glaube ich, auch irgendwann in der Woche. Ich kenne nur die Einsatztermine. Aber ja, dann eure Arbeitslos. Die Zahl der Arbeitslosen im Euroraum hat einen neuen Höchststand erreicht. 19,2 Millionen Menschen waren im März in den 17 Ländern mit der Euro-Währung ohne Job, teilte Eurostat, das EU-Statistikamt in Luxemburg, mit. Die Quote liegt bei 12,1%. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Deutschland hat mit 5,4% sehr wenig Arbeitslose. Wie kommt ihr eigentlich auf 5,4, wo die Agentur selber 7,1 sagt? Können wir bei Gelegenheit nochmal jemand die Zahlen zusammenmischen? Das sieht irgendwie gerade extrem unlogisch aus. Na, also Deutschland hat ganz wenig Arbeitslose, zieht allerdings die Fachkräfte von überall für Billiglohn ab. Und wundert sich dann, dass andere Länder irgendwie keinen Aufschwung erleben. Zufall, Koinzidenz geradezu. Alle anderen Länder müssen sich totsparen. Deutschland hat das mit dem Totsparen ja schon geschafft. Deutschland ist ja schon tot, ne? Zombieland. Yay. Däh. Am schlimmsten ist die Lage in Griechenland und Spanien mit Quoten über 25%. Zudem ist fast jeder Vierte unter 25 Jahren in der Eurozone arbeitslos. Und wer dann in seiner Jugend arbeitslos ist und auch keinen Job bekommt, hat dann übrigens auch das Problem, gegen Lebensende keine Rente zu bekommen, weil wovon? Hm? Aber das hat damit jetzt ja gar nichts zu tun. So, und dann gibt es auch die Gewerkschaften, die sich immer wieder schwungvoll über den Tisch ziehen lassen. Hier bei Lufthansa. Ende des Streiks des Bodenpersonals bei der Lufthansa. Die Gewerkschaft Verdi und die Fluggesellschaft einigten sich auf einen Tarifvertrag. Und zwar gibt es die gigantische Summe von 3,0% für 26 Monate Laufzeit. Das ist also noch nicht mal mehr ein Inflationsausgleich. Na, bei 24 Monaten wären es 1,5%. Das kriege ich gerade mal so im Kopf ausgerechnet. Bei 26 Monaten noch schlechter. Also, Verdi hat sich zu gut Deutsch auch mal wieder schwungvoll über den Tisch ziehen lassen. Bei den Töchtern gibt es immerhin 4,7%. Was eine ganz, ganz knapp über 2% pro Jahr Erhöhung ist. Und ja, also als großartiges... der Arbeitgeber ist so großzügig, gibt es dann Kündigungsschutz für betriebsbedingte Kündigungen, von denen man sich ungefähr überhaupt nichts kaufen kann. So, und das ist dann auch schon alles. So, plus, ich vermute mal, wenn man sich die Details aus der Nähe anguckt, irgendwie Zeitpunkte, wann denn da nun welche Erhöhung passiert, da könnte man dann nochmal wieder irgendwie die Handfläche gegen die Stirn klatschen lassen. Weil also das Pferd, die sich mit Schwung über den Tisch ziehen lässt, das darf nur inzwischen allgemein bekannt sein. Das tun sie schließlich regelmäßig. So, und dann gab es gestern die ESENK B, weil die Europäische Zentralbank hat den Leitzins für die 17-Euro-Länder auf das Rekordtief von 0,5% gesenkt. Bisher betrug der Leitzins 0,75%. Der Einlagesatz, zu dem Banken geltend bei der EZB parken können, verharrte bei 0%, weil er logischerweise nach unten war, nicht mehr so unheimlich viel Platz. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die Banken kriegen nochmal billiger Geld. So, Merkel hatte schon irgendwie was rumgefaselt, von wegen, sie hätte aber gerne einen höheren Zinssatz. Aber nun ja, Deutschland ist nicht die Eurozone. Und der Eurozone gerät es gerade beschissen, was eventuell damit zu tun haben könnte, dass die Staaten gezwungen werden, Frau Merkel, gar kein Geld mehr auszugeben. Eigentlich genau genommen sollen die Staaten überhaupt nie mehr irgendwelches Geld ausgeben. Und davon wird dann die Wirtschaft magisch stimuliert und wachsen wie nichts Gutes. Dummerweise funktioniert das mit dem Stimulieren und dem Wachsen halt nicht. Weil wo soll die Stimulierung herkommen und wo soll da Wachstum her passieren? Der Markt wird es schon richten. Ne, eben nicht. So, jetzt gibt es also für die Banken Geld nochmal billiger, was effektiv heißt, dass mutmaßlich Einlagen überhaupt nicht mehr verzinst werden. Oder nochmal weniger verzinst werden. Kredite werden allerdings nicht entsprechend billiger. Keine Angst. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, in der, sagen wir mal so, letztes Jahr hatte ich an dieser Stelle in der Musikecke was völlig anderes. Dieses Jahr gibt's an der Stelle dann nicht nur das Outro, sondern, PS 22, What the Water Gave Me, 3 Minuten 40 inklusive Outro. Und ich leg da nochmal was oben drauf, nämlich am 18. Mai gab es dann auch noch einen Außentermin letztes Jahr, wo... Mr. B. Thorin dann auch nochmal interviewt hat in 44 Sekunden. Kriegt er dann auf und in die Ohren. Nein, ich erkläre nicht, was es hiermit auf sich hat. Und dann gibt es den Pispas vom 23.04. zum Thema Steuermoral, 2 Minuten 41 lang. So, genau. Und dann habe ich auch Teil 2 grün. Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen. Jawohl. 45. Jawohl, jawohl. Sage ich danke fürs Zuhören, fürs Gehör, genau. Fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier hören zu können. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen könntet, in meine Richtung irgendetwas kommunizieren zu wollen, wie ich wage es, die geheiligte CSU zu kritisieren. Das kann doch nicht sein. Die korrekte Formulierung war, es kann doch nicht sein, dass... Der Rest des Satzes kann man dann auch gleich in der Mülltonne versenken. Fühlt euch herzlich dazu eingeladen, derartige Botschaften nicht zu kommunizieren, sondern andere Botschaften in meine Richtung zu werfen, indem ihr zum Beispiel einen Tweet oder app.net-Post an den jeweiligen Account @comport adressiert, einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 373 Teil 2 einstellt oder eine E-Mail an compiblog@gmail.com verschickt. So, und dann? Dann wünsche ich euch viel Spaß mit Thorin und dem Herrn Pispers und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
The only kid in the chorus that knew Florence and the Machine when we introduced the song, like mm-hmm. who knew her like already and was like already a fan. So tell us about why you like Florence's music.
Well, when my mom first told me about Florence and the Machine, I didn't even know who they are. But my mom secretly brought me to one of their concerts, and they were awesome. So when I went home that day, I could not get her songs out of my head. And when I watched her on her videos, she really inspired me.
So you are a true individual. Do people make fun of you that you dress differently and that you do your hair differently?
Some people, they like judge me for what I wear and stuff, but I say I don't care.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
All right, so we're here with Thorin, Miss Cooly Cool. Now show everyone all your accessories today. First the nail polish. Wow. Now the toenail polish. And check out those shoes. Girl, where do you go shopping?
I don't. A lot of places.
A lot of places. Well, let me tell you, wherever you got those shoes, dude, if they got shoes for men, I want to shop there. Because those are cool shoes. You are fashion plate. You are Little Miss Cool, Little Miss Awesome Singer, Little Miss Amazing. How do you do it all, Thorin? don't know. You don't know. Well, you should give lessons on how to do it with not knowing.
Okay.
All right.
I'd be totally cool with that.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Zieht den Bayern die Lederhose aus. So singen die Fußballfans im Stadion, wenn ihr Team gegen den FC Bayern München antreten muss. Und dieser uralte Traum ging am Wochenende teilweise in Erfüllung. Denn zumindest die Vorzeigelederhose des FC Bayern München, der Hoeneß-Uli, musste seine Hosen runterlassen. Nun steht der Gutmensch vom Tegernsee in einer Reihe mit Al Capone, der bekanntlich auch nur wegen Steuerhinterziehung belangt werden konnte. Dabei hat ein kluger Mann über Steuerhinterziehung mal Folgendes gesagt. Es ist doch unklug, solche Dinge zu machen, denn irgendwann kommt doch immer alles heraus und es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu gehen, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen. 30-mal dürfen Sie raten, wer der kluge Mann war. Der Hoeneß-Uli natürlich. Deshalb hat er wohl auch nicht nur ein paar Mark, sondern ein paar Millionen Euro Steuern gespart, damit es dann auch Sinn der Sache ist, ins Gefängnis zu wandern. Vom Hoeneß-Uli stammt auch der schöne Satz, ich weiß, dass das doof ist, aber ich zahle volle Steuern. 2 Falschaussagen in 11 Worten, das nenne ich Effizienz. Denn als er diese 11 Worte 2005 aussprach, zahlte er erstens nicht volle Steuern und zweitens war es auch damals schon nicht doof, volle Steuern zu bezahlen, sondern anständig. Aber Hoeneß hält es wohl eher mit seinem Namensvetter, dem Wickert Uli und seiner Schwachte, der Ehrliche ist der Dumme. Sage noch einer, die Jugend habe keine Vorbilder. Und natürlich darf auch das Standardargument der reichen Steuerhinterzieher im Repertoire nicht fehlen. 2011 sagte Hoeneß, ich wäre sofort dafür, höhere Steuern zu zahlen, aber dann soll die Politiker mir sagen, was sie damit anfangen und wie sie das Schuldenmachen damit beenden wollen. Ja, wenn mit den Steuern nur sinnvolle Dinge finanziert würden, dann würden ja auch alle ihre Steuern zahlen. Aber unsere Steuergelder, die werden leider viel zu oft zum Fenster rausgeschmissen. Da werden zum Beispiel seit Jahren Millionen und Abermillionen verschwendet, um die gigantischen Polizeieinsätze bei Fußballspielen und Meisterschaftsfeiern zu bezahlen. Aber um Geld ist es dem Hoeneß doch nie gegangen. Auf die Frage eines kleinen Jungen, ob er Millionär sei, antwortete er souverän, im Leben sind andere Dinge wichtiger, als Millionen zu haben. Na klar, wichtiger ist es, sie nicht teilen zu müssen. Er ist schon ein ganz armes Würstchen, der Hoeneß-Uli. Bis neulich.